Radio Potsdam. Smyrek trifft.
Sie ist klein, herzförmig und leuchtet meist in einem kräftigen Rot. Ihre Oberfläche ist mit winzigen, gelblichen Samen übersät, die nicht im Inneren liegen, sondern außen sitzen, was sie botanisch ungewöhnlich macht. Ihr Fleisch ist weich, saftig und verströmt einen süßen, blumigen Duft. Wenn man hineinbeißt, ist sie süß mit einem Hauch von Säure, besonders erfrischend an warmen Tagen. Herzlich willkommen auf Radio Potsdam zu einer neuen Ausgabe Smyrek trifft. Heute geht's um, Sie haben es vielleicht oder bestimmt erraten, die Erdbeere. Und ich freue mich, dass ich einen Mann in meiner Sendung habe, der sich wie kein anderer in Deutschland mit dieser Frucht beschäftigt hat. Und daraus ist eine Menge entstanden. Bei mir ist heute der Inhaber, der Chef, das Herz von Karls. Hier in der Region natürlich bekannt durch das Karls-Erlebnisdorf. Wenn Sie wissen wollen, warum das Tennisturnier in Wimbledon zum Erfolg von Karls beigetragen hat, wie ein Erdbeerdöner schmeckt und was sonst noch hier so los ist, dann sollten Sie die Sendung hören. Herzlich willkommen in meiner Sendung, dem Gründer der Karls-Erlebnishöfe, Robert Dahl.
Dankeschön, danke für die Einladung.
Gern. Radio ist ja Kino im Kopf. Wir müssen jetzt ein bisschen liefern, damit Bilder entstehen können. Wo sind wir gerade und was sehen wir? Wollen wir mal beschreiben?
Ja, also eben saßen wir noch auf dem Dach von dem sogenannten Löwenturm der Adler-Löwen-Kaserne neben dem Erlebnisdorf hier in Elztal. Da steht ja so ein ganzes riesen Militärgelände. Das meiste ist schon abgerissen, aber ein paar Gebäude sind stehen geblieben, unter anderem dieser Turm hier. Eben war es uns nur oben etwas zu windig. Jetzt sind wir eine Etage tiefer in so herrlich Graffiti-dekorierten Ruinenräumen.
Ja. Könnte so ein wilder
Club. Und ich habe zwei Gartenstühle mitgebracht von
richtig,
zu Hause.
Richtig coole Gartenstühle.
Aus Kalifornien.
Ey, cool.
Ja, hat meine Schwester mir zu Weihnachten geschenkt.
Schön. Und deshalb könnte so ein bisschen eine Clubatmosphäre, so ein wilder Club sein, ne? Irgendwie so.
Ja, hier sind viele Feiern von, oh Gott, da wollen wir jetzt keine Reklamefilme machen, aber na gut, egal, also hier sind natürlich oft so Jugendliche, die sich hier auch gerne natürlich sprayen. Und zu Corona-Zeiten, da hatten wir öfter mal Besuch von der Polizei, weil hier gegenüber ist dieses riesengroße Militärgebäude, was dort auch stehen wird. Und da gibt es, das ist komplett unterkellert. Und da haben so Typen aus Berlin so eine Rave-Veranstaltung gemacht, natürlich illegal. Und haben die dann, aber richtig, hatten dann eine kleine Lüftungsanlage eingebaut, eine große Bar und so weiter. Da sind immer noch Fragmente stehen davon. Und dann waren da hunderte von Menschen, also in der Corona-Zeit. Und die Polizei wollte denn, dass wir das irgendwie bewachen, aber ich habe gesagt, das können wir nicht, das müsst ihr machen. Also ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt irgendwie Herr der Lage werden sollen. Und dann am Ende haben die dann einfach gefeiert und da ist eigentlich gar nichts weiter gewesen.
Was ich jetzt mal noch so ein bisschen zum Ausdruck bringen muss, ist meine Begeisterung ob des Ausblicks, was wir gerade so gesehen haben. Man konnte echt weit gucken, echt irre, im Fernsehturm. Also man sieht hier wirklich, wie schön Brandenburg auch ist, sehr grün.
Ja.
Berlin sieht so ein bisschen understatement-mäßig am Ende des Ausblicks, ne?
Ja, das sind 26 Kilometer übrigens nur, wenn man jetzt, also auf dieser gleichen Straße, das ist ja nachher die Straße, die zur Straße ist, jetzt in Juni und dann Linden und so weiter wird. Und wenn man die Straße 26 Kilometer gerade ausfahren würde, dann steht man genau unterm Brandenburger Tor. Okay. Schon eine tolle Lage hier.
Und wenn man sich dann wieder den Namen, also Heerstraße, dann weiß man ja auch, ne?
Genau,
das Heer ging da lang. Aber wir kommen auf das Gelände später nochmal zurück. Wollen wir mal das Rad so ein bisschen zurückdrehen ins Jahr 1921?
Wäre das okay?
Genau. Denn da wurde, glaube ich, so ein bedeutender Grundstein gelegt von einem Mann, der auch Namensgeber der Unternehmung ist. Es geht um Karl. Karl mit K.
In dem Opa.
Genau, Karl Dahl. Ja. Sehr, sehr näher. Also Karl Dahl, wahrscheinlich viele verwechselt, oder?
Wie bitte?
Karl Dahl, ja, gab es ja auch irgendwie.
Ja, Karl Dahl gab es und dann gibt es, stimmt. Nee, das habe ich jetzt mit meinem eigenen Namen. Ich wollte gerade sagen, aber es gibt ja auch einen Roald Dahl, einen Autor. Und da werde ich öfter mal nachgefragt nach diesem Namen. Aber nein, Karl Dahl hat mit 22 Jahren in Bentwisch bei Rostock einen neuen Landwirtschaftsbetrieb gegründet. Also mein Großvater, 1899 geboren. Und dann der kam eigentlich aus der Gegend um Schwerin. Die nannte man die Griese Gegend, was so ein Mecklenburger Ausdruck ist für so sandige Böden, also schlechte Böden. Und dann hat die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern für so Neueinrichter so kleine Betriebsstätten konfiguriert mit einem Wohnhaus, einer Scheune und einem Stall und 40 Hektar Land. 15 Hektar Grünland, 25 Hektar Ackerland, sodass man da so einen richtigen kleinen Landwirtschaftsbetrieb einfach schon fertig, wenn man so will. Die gibt's überall in Mecklenburg. Ich glaube, in ganz Deutschland wahrscheinlich. Aber in Mecklenburg fällt das auf, wenn man so in die Dörfer fährt. Denn die sehen auch immer gleich aus, so fünf Stück hintereinander, meistens an der Dorfeinfahrt oder so. Und so einen Betrieb hatte dann Opa Karl übernommen und dann einen hauptsächlich Gemüsebaubetrieb eigentlich dort aufgebaut.
Wenn wir heute auf den Potsdamer Bassengplatz gehen, da finden wir so Marktstände, kann man Spargel kaufen, Gurken, Möhren. Ist das so? Kann man sich das so vorstellen? Also, dass ihr Opa dann sozusagen
genau so. Markt war? In Rostock gab es den neuen Markt, der war damals schon nicht neu, aber der heißt immer noch Neuer Markt, das meiste davon verkauft wurde.
Ich kenne ein Foto, da sitzen Sie sozusagen auf den Schultern Ihres Opas, da sind Sie ganz schön klein. Wie viele Erinnerungen haben Sie noch an den Mann?
Also wenn ich an meinen Opa denke, ich glaube, ich war 13 oder 14, als er gestorben ist, aber da habe ich schon ein paar Erinnerungen, und zwar insbesondere von seinem Auto den Duft, sage ich mal, nach Zigarren.
Ja.
Weil wir meistens sonnabends, also so erinnere ich das zumindest, dass es öfter vorgekommen sein muss, zusammen zum Wochenmarkt zum Einkaufen gefahren sind. Und wenn ich dann das Auto gestiegen bin als kleiner Junge, da, ich muss gestehen, ich mochte diesen Duft. Ich mag ihn heute noch, wenn ich ihn rieche.
Und rauchen Sie selber jetzt Zigarren?
Ich rauche auch nicht allzu viel. Nee, Zigarren brauche ich nicht.
Ja. Das wäre ja so, wär so eine Verknüpfung. So
nee,
eine,
ich rieche das lieber, als dass ich es schmecke. Also,
okay. Ja, okay, alles klar. Ja. Ja. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Ihr Opa den Handel in Schleswig-Holstein eröffnet. Warum nicht mehr in Mecklenburg?
Nach dem Zweiten Weltkrieg. Die sind ja 1945, ist mein Opa geflüchtet.
Ja, ja,
in Holstein. Und ist dann, hat dann dort einen neuen Betrieb gegründet. Warum er geflüchtet ist?
Ja.
Ja, so wie viele, ne? Die Angst vor den kommenden Russen. Ja. Und da sind ja, also halb Mecklenburg ist geflüchtet, weil man heute in Travemünde, ich bin da in der Nähe groß geworden, und damals gab es so diese, schon dieses Gerücht, dass wahrscheinlich die Trave, an der der Fluss, an dem Travemünde liegt, die Trennlinie sein wird zwischen der russisch besetzten Zone und der englisch besetzten Zone. Deswegen gibt es in Travemünde, sehr ähnlich wie Warnemünde in Rostock, wo an der Warnow gibt es Travemünde an der Trave, also wirklich die Konstellation auch zu Lübeck, Travemünde und Rostock und Warnemünde ist sowas von gleich.
Das ist eins zu eins Spiegelung, ne?
Das ist absolut. Deswegen, als ich hier, und dann gibt es sogar an der gleichen Stelle eine Fähre, in Rostock Hohe Düne und in Travemünde zum Privat, also das ist Wahnsinn, als ich hier in Rostock damals angekommen 1992, da habe ich sofort, also mich fast gefühlt wie zu Hause eigentlich, weil das alles so gleich war. Und dann, aber heute was Interessantes in Travemünde, in der Vorderreihe gibt es ja so die berühmteste Straße, wo die ganzen Läden und Hotels, Restaurants und so weiter. Und da ist jedes zweite Unternehmen mindestens Mecklenburger Vorfahrt. Also weil die haben alle so gerade eben noch den Sprung über die Grenze und sind dann da mal sitzen geblieben.
Ah ja, nicht schlecht.
Und wir waren dann da, mein Opa hatte dann da in der Nähe, also 3 Kilometer von Travemünde entfernt, gab es ein kleines Örtchen Warnsdorf. Und hat dann wieder diesen, eigentlich den Plan gehabt, wieder so einen Gemischtwarenladen aufzubauen, bis dann nur wenige Jahre später, ich glaube 3 Jahre später, die Schwartauer Werke gebaut worden sind in Bad Schwartau.
Und die spielen auch eine große Rolle, ne?
Die spielen eine Riesenrolle, ja. Ne? Die haben dann Vertragsanbauer gesucht für Erdbeeranbau. Und dann hatte sich Opa Karl da gemeldet und dann wurde aus diesem Betrieb eigentlich innerhalb von kürzester Zeit ein reiner Erdbeeranbaubetrieb.
Interessant.
Weil der Hunger der Schwartauer Werke war unermesslich sozusagen.
Ja, okay, krass. Das Thema Unternehmensnachfolge ist ja für heutige Unternehmer oft eine große Herausforderung geworden. Oft findet man keinen. Bei Ihrer Familie hat es ja ganz gut geklappt. Dann hat es der Papa übernommen.
Ja.
Was hat der anders gemacht als der Opa?
Der war, mein Vater, der lebt leider nicht mehr, das war ein sehr so von Zuversicht geprägter Mensch, sehr positiv, sehr neugierig, innovativ, war immer auf der Suche nach Verbesserungen und hat dann so, also dieses Wort Zuversicht, das ist ein schönes Wort, finde ich, das hat er oft auch benutzt, also wenn man selber mal vielleicht ein bisschen schlecht drauf war und so weiter. Also zuversichtlich zu sein, und das ist so, das würde ich sagen, das hat ihn so in erster Linie ausgezeichnet.
Ist das nicht eine herrliche Zugabe zum Leben? Also wenn man das hat, dass man irgendwie...
Total.
Und wie viel haben Sie selber davon?
Ich habe da, glaube ich, eine Menge von. Also so, das ist so, meine Schwester Ulrike und ich, und wir haben das stark in uns, so dieses so zuversichtlich sein, positiv, eher das Positive sehen und auch in der Verzagtheit, denn doch immer wieder so auch den Glauben daran, dass es eigentlich schon bald besser wird. Es gibt so einen herrlichen Spruch, ich glaube, ich habe den sogar in meinem WhatsApp-Status, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, hatte ich nicht mehr. Hatte ich den lange als Statusspruch so. Und zwar, am dunkelsten ist es immer vor Sonnenaufgang.
Ja, ja, ich habe auch noch einen. Ich hatte neulich The Bodo List geschaut, diesen Architektenfilm. Und der hatte.
Oh, der war gut.
Ja, der hatte ja so wahnsinnig viele Herausforderungen, genau. Dann wollte man das alles.
Der hatte dieses auf dem Berg
geboren,
genau. Die Kirche mit Versammlung.
Und der hatte so einen ganz einfachen Satz: Irgendwas wird mir schon einfallen. Der ist so ganz banal, aber der ist so, der passt irgendwie dazu.
Zuversichtlich.
Ja, der passt dazu.
Ja. Irgendwas wird mir schon einfallen. Ja, oder noch weiter abgekürzt, also auch zum Beispiel unsere Chefin unserer Projektentwicklungsabteilung, Diana Lewinsky, die eine große Rolle bei Kaschel. Also wenn es ganz hinkommt, dann ist der letzte Schwurz, dann wird schon. Wird schon.
Kann man auch noch nehmen, ne? Okay. Ja. Bleiben wir mal noch so ein bisschen bei der Entwicklung des Betriebes. Es gab ja dann im Prinzip bei der Öffnung der Grenze der deutschen Einheit nochmal ganz andere Verhältnisse, wie für viele Betriebe ja auch. Konkurrenz wurde größer, ne? Erdbeeren kamen jetzt auch aus Polen, aus Spanien, aus sonst
wo. Vor allem aus Polen. Okay. Also die deutsche Grenze ging ja auf, aber auch eben alle Grenzen so in Richtung das, was man damals im Westen Ostblock nannte. Mhm. Die ganzen Länder. Und Polen war seinerzeit wirklich eins der größten Erdbeeranbauländer der Welt. Weil ja Polen, anders als in der DDR, haben ja die Familien in Polen nicht 5 Hektar Land gekriegt in dieser Kreisgebietsreform, nicht Kreisgebietsreform, wie nannte sich diese Landreform, sondern 0,5 Hektar. Wenn man heute mit dem Flugzeug, ich war neulich mit meiner Tochter in Krakau und dann sind wir so gelandet und wenn man aus dem Fenster guckt, dann sieht man diese wirklich schmalen Streifen von Land, also 5000 Quadratmeter sind das ja. Und das hat aber dazu geführt, dass so jede Familie das doch relativ geschickt bewirtschaftet hat und viele haben von denen Erdbeeren angebaut, eine Sorte, Sänger Sengana, und die wurden dann zu so Sammelstellen. Also die hat die Familie selber gepflanzt, Unkraut gezogen, geerntet, also quasi keine Lohnkosten, wenn man so will. Und dann aber für die Abgabe an diesen Sammelstellen gab es Geld, so dass das ein durchaus attraktives zusätzliches kleines Einkommen war. Und diese Sammelstellen haben dann die Erdbeeren damals natürlich nur in den osteuropäischen Ländern die verkauft, aber dann mit nach der Grenzöffnung war das natürlich auch für die hochinteressant in den Westen sozusagen das zu verkaufen. Und die Schwabauer Werke haben zugegriffen und waren halt viel günstiger, als wir das jemals hätten können. Also der Anbau.
Und was hat das für euch bedeutet?
Ja, dass wir unseren eigentlichen einzigen und wichtigsten Kunden los waren. Und das war natürlich für den Betrieb, also für meinen Vater damals, ich war ja erst 18, aber für meinen Vater war das schon eine schwere Zeit irgendwie. Und dann hat sich die aber aufgelöst. Du hattest ja in der Anmoderation gerade schon erzählt, was wir Wimbledon damit zu tun. Also das hatte da insofern viel mit zu tun, als dass meine Schwester Ulrike auf einem Schüleraustausch war in England und mit ihrer Gastfamilie zu einem Tennisspiel gegangen ist. Und da, als sie dann nach Hause kam und die Fotos auf den Küchentisch gelegt hat, nicht auf dem Smartphone, das gab es ja noch gar nicht, sondern die schön entwickelt.
War auch eine schöne Zeit.
Natürlich. Da war auf einem dieser runde Erdbeerstand, aus dem Strawberries with Whipped Cream, also das ist ja heute noch, wenn man mal im Fernsehen Wimbledon guckt oder so, also Erdbeeren mit Schlagsahne verkauft worden. Und dann war mein Vater, und das hat ihn auch so ausgezeichnet, der hat das Foto gesehen. Und 2 Tage später stand dieser Stand aus Wimbledon bei uns in Warnsdorf auf dem Erdbeerhof.
Cool.
Mit dem Autoanhänger hin, hat da so lange die Leute bequatscht und gemacht und getan als Muster. Mhm. Und dann ist er damals in Dassow, also drüben, wenn man so will, in Mecklenburg, da gab es ja auch 1000 Leute, die nicht mehr wussten, was sie jetzt eigentlich genau machen sollen. Da gab es 2 Brüder, Schlichting, die Boote gebaut haben für so Fischerboote und Rettungsboote. Mhm. Die sind aus dem gleichen Zeug, GFK, Glasfaserverstärkter Kunststoff,
okay. Wie
diese Erdbeerboote. Da hatte mein Vater dann so eine Form entworfen und heute die Erdbeerstände, die sind alle noch, wenn man so will, aus dieser Feder. Also
das ist total schöne Geschichte.
Ja,
interessant, wie sowas entsteht, ne?
Ja.
Die lassen wir jetzt mal wirken und hören Musik. Das ist ja auch Bestandteil unserer Sendung. Musik immer ausgesucht von meinem Gast, also in dem Fall von Ihnen heute. Grateful Dead wollen wir spielen?
Ja.
Was wollen wir hören? Box of Rain?
Box of Rain.
Okay. Warum hat die Musik Bezug irgendwie zu irgendwas? Gibt es eine Geschichte dazu?
Ich bin einfach so, also viele Lieder, die ich heute, ich höre zwar viel durch meine Kinder, auch viel so Gegenwartsmusik, und ich habe jetzt gerade letzte Woche Sahide kennengelernt, also nicht Sahide persönlich kennengelernt, aber die Musik von Sahide aus Berlin, die jetzt gerade da so durch die Decke geht auf TikTok. Mhm. Also das höre ich auch wirklich richtig gern und höre auch ganz genau hin, was die sagen, aber dann höre ich auch ganz, ganz viel Musik, die ich schon mit 15 gut fand, und da gehört Grateful Dead zum Beispiel dazu.
Ja, cool.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
Hier ist Smürek trifft. Hier sind Robert Dahl und Frank Smürek. Willkommen zurück. Nochmal zur Einordnung. Wir sitzen auf einem Turm, der da heißt?
Löwenturm.
Und wir hören im Hintergrund, die Straße ist die B5, glaube ich, ne?
Die B5, genau.
Und ab und zu mal so ein bisschen Baugeräusche, das suggeriert, da wird irgendwas gemacht gerade, ne?
Genau, wir sind ja hier mitten in dem riesigen Kasernengelände, wo wir schon seit 3 Jahren inzwischen dabei sind, ja A, die Gebäude abzureißen und B, aber auch dieses ganze Gelände systematisch von Kampfmitteln zu befreien.
Mhm.
Hier sind, also es ist eine Kampfmittelverdachtsfläche gewesen, und zwar auch zu Recht. Also wir haben wirklich schon sehr, sehr viele Kampfmittel auch geborgen.
Mhm.
Und auch 3 Tankstellen. Und also das war schon sehr
ambitioniert, ja.
Heftig.
Mhm. Ja. Gehen wir noch mal in lieblichere Umfelder. Das Erdbeerfeld. Kann man sagen, Sie haben Ihre Kindheit auf dem Erdbeerfeld verbracht?
Ja. Ich habe meine Kindheit unter türkischen Frauen auf dem Erdbeerfeld verbracht. Wir hatten damals, als ich so bewusst eben da mitgeholfen habe in der Zeit, also so, ich sag mal, als ich so 12, 13, 14, 15, 16 war, da hatten wir, das war ja in den 80er Jahren, da hatten wir eigentlich nur noch ausschließlich türkische Erntehelferinnen, weil die Männer, es gab in Lübeck, in der Nähe von Lübeck eine Werft in Kübnitz, die gibt es inzwischen nicht mehr, und die Frauen von diesen türkischen Männern, und das waren viele, also bis zu 1000 Personen, haben bei meinem Vater im Betrieb Erdbeeren gepflückt.
Mm.
Und da waren wir dann halt immer umgeben von denen. Wir haben ja jetzt hier gerade in Erinnerung an diese schöne Zeit diesen Erdbeerdöner eröffnet. Das war ja so inspiriert durch diese Erfahrung. Wir haben alte Fotos gefunden, wie in der Mittagspause auf dem Erdbeerfeld zwischen den ganzen Autos so 3 etwas geschäftstüchtigere türkische Familien Dönerstände aufgemacht haben.
Echt?
Klapptisch. Ich habe geile Fotos davon. Okay. Wirklich Wahnsinn. Und dann wirklich so eine türkische Frau bringt sich 5 Erdbeeren noch, also zur Mittagspause aus der Reihe mit, und dann mal vom Döner abbeißen, mal von der Erdbeere. Und da haben wir dann im letzten Jahr irgendwann gesagt, ey, wir müssen Erdbeerdöner machen. Und dann ist ja dieses Fahrgeschäft und diese ganze Sache da entstanden. Diese Bilder hängen auch da unten.
Das Arbeiten auf dem Erdbeerfeld klingt so ein bisschen romantisch schön. War es auch hart?
Das ist ab und zu auch mal romantisch, aber das
mehr hart.
Das ist ein brutal harter Job, und ich habe den allergrößten Respekt vor jedem Erntehelfer, der das durchhält.
Ja.
Heute sind die Bedingungen etwas einfacher geworden, weil wir auch viele Erdbeeren jetzt haben, die in 1,30 Meter Höhe wachsen, wo man so im Stehen, und dann ist man vor Wetter geschützt und so weiter. Aber trotzdem, jetzt haben wir im Moment fast nur noch rumänische Erntehelfer. Durch den Krieg in der Ukraine und weil Polen so stark im Wirtschaftswachstum, wir hatten dann zwischenzeitlich also viele Polnische.
Ja.
Dann eigentlich kam so ein Übergang zum ukrainischen Studenten über 13 Jahre. Das war eine ganz tolle Zeit. Und dann seit dem Krieg dürfen die Jungs, also die Männer, ja nicht mehr ausreisen, und die Frauen zum Teil aus Solidarität wollen nicht und so. Deswegen mussten wir dann seit 2022 nochmal uns ganz neu orientieren. Und das war dann Rumänien.
Mhm.
Und jetzt haben wir fast so, ich würde sagen, so 75% rumänische Erntehelfer. Da habe ich natürlich inzwischen auch die ersten paar Vokabeln aufgeschnappt, aber nicht so viele wie bei den anderen Nationen bisher. Und da, wenn man das denn so sieht, gestern zum Beispiel, gestern war es ja heiß wie Sau.
Ja, total.
Aber wir müssen trotzdem ernten, ne? Gerade, ne? Weil die Erdbeerpflanzen, die wissen nicht, wann Sonntag ist, oder wenn es heiß ist,
Senegal. Dann
die rot und es muss weitergehen. Das ist schon, also ich habe da großen Respekt vor, und das ist oft hart.
Hm. Kann man sagen, dass das immer weiter östlich geht? Ja, irgendwie klingt es so, ne? Polen, dann Ukraine, Rumänien.
Es ist ja so, also niemand kommt auf die Welt und beschließt in der Schule irgendwie, also ich habe die Leidenschaft, Erdbeerpflücker zu werden, sondern die einzige Triebfeder ist Geld. Also für Leute, für die das eben attraktiv ist, diese harte Arbeit zu machen, für im Schnitt so 15, 16 Euro die Stunde. Das klingt nicht schlecht, aber das ist halt eine super harte Arbeit. Und das machen eben nur Leute, wo, also Polen zum Beispiel nicht mehr.
Mhm.
Weil in Polen, wenn man da heute 1200, 1300 Euro im Monat verdient für einen normalen Kassiererjob oder so, dann gehe ich nicht in Deutschland Äpfel pflücken, nur um da ein paar Euro mehr zu haben.
Naja, ist, wie Sie schon sagen, körperlich wahrscheinlich herausfordernd. Ich habe mal im Rahmen einer Sendung auf dem Gurkenflieger gelegen. Das fand ich ganz interessant.
Auch nicht einfach mit den Armen.
Und ich fand das total schön, aber es war halt nur eine Stunde.
Ja, dann ist es schön.
Ja, dann liegt man so und die Gurken kommen zu einem. Man muss auch nichts machen. Ja, aber ja, wenn man lange da liegt. Ja,
ja
interessant. War die Erdbeere auch schon immer Ihre Zukunft, oder hatte der kleine Robert noch andere Ideen fürs berufliche Leben?
Also ich hatte, wollen wir so sagen, ich hatte meine Schulkarriere, die war nicht besonders gut. Da bin ich erst irgendwie vom Gymnasium geflogen, dann die Realschule mit Ach und Krach geschafft und dann war das eigentlich auch gar nicht mehr so ganz in meiner Hand. Also die Auswahl war jetzt nicht gewaltig von dem, was man machen konnte. Dann habe ich eine Obstbaulehre gemacht.
Ja.
Und das war sozusagen so ein bisschen die logische Schlussfolgerung irgendwie. Und dann, nee, also ich habe jetzt nicht den Traum gehabt, irgendwie Feuerwehrmann oder sonst irgendwas zu werden. Dass ich so, also so ein ganz klein bisschen so für Geschäfte und Autobiografien, das war schon immer so ein wirklich ein Faible. Denn da hatte ich eine riesen Faszination dafür, wenn ich so von, also so Unternehmergeschichten, oder ich lese bis heute liebend gerne Autobiografien und das gibt mir wirklich viel. Ich habe gerade die letzte, die ich gelesen habe, die ist über 100, 111 Jahre, glaube ich, alt, und zwar von Henry Ford. Mein Leben und Werk. Sehr altmodisch geschrieben, aber tolle, krasse Erkenntnisse. Also ein ganz tolles Buch ist das wirklich.
Steht da das drin, was man immer so sagt, dass das okay von ihm kommt? Also,
Das was?
dass das okay aus den Ford-Werken kommt? Dass einer, der da hinten die Endabnahme gemacht hat an den Fließbändern,
Irgendwie diese Geschichte kommt mir jetzt bekannt vor.
Otto Kaiser hieß und er hat dann immer okay da drauf geschrieben.
Ja, so, aber das habe ich jetzt gerade, kriege ich die nicht mehr ganz abgerufen,
Aber ich
aber
dachte,
die
das war irgendwie, hängt
könnte
irgendwie mit
sein.
Ford zusammen.
Aber der hatte jedenfalls, der war sehr visionär und hat tolle neue Erfindungen gemacht. Und also insofern, das war so so Unternehmertum an sich, ohne zu wissen, in welche Richtung. Das war schon so ein Faible, den ich früh eigentlich, glaube ich, hatte.
Ja, und der Vater hat es ja auch vorgemacht und der
Ja,
Großvater ja auch, ja.
genau.
Wie viel Zeit war denn eigentlich noch für sonstige Sachen neben dem Unternehmertum? Also wie war Ihre Kindheit? War das maßgeblich schon so
Meine
unternehmerisch?
Kindheit war, meine Mutter lebt ja noch und meine Mutter ist eine Spaßnudel sozusagen, die feiert gern, die ist gut drauf, die ist kreativ
Ist gut.
und die und also unsere Kindheit von Ulrike und mir, die, das kann man wirklich, die war, also schöner könnte sie nicht gewesen sein. Natürlich, ja, im Sommer haben unsere Eltern viel gearbeitet und aber im Winter damals ja durch die Schotterwerke eigentlich gar nicht. Also es gab ja auch keine Erlebnishöfe oder irgendwie was. Und das war alles ganz entspannt.
Und Sie haben eben schon gesagt, in Zuversicht ist das, was Sie so mitgenommen haben. Gibt es noch was anderes, was Ihr Vater Ihnen so mitgegeben hat? Ich weiß, da kommen wir gleich drauf, einen langen Brief, der spielt auch noch mal eine Rolle,
Genau.
ne?
Ja, sonst, was hat mein Vater so? Ich würde sagen, einen großen Gerechtigkeitssinn. Ja, das und so, was ich so bis heute, das haben wir auch, muss ich gestehen, auch jetzt nicht in den ersten Jahren meiner stürmischen Unternehmerschaft so, wenn man noch nicht so reflektiert ist und so ein bisschen vielleicht ja einfach auch noch nicht reif genug. Aber so, Ulrike macht ja bei uns diesen ganzen HR-Bereich, also meine Schwester und was uns immer mehr so, insbesondere seitdem mein Vater vor 9 Jahren gestorben ist, hat man dann ja noch mehr so dieses Erbe auch in Form von, also das geistige Erbe sozusagen stärker sich wahrgenommen. Und was uns sehr gut gefällt, dass so zum Thema Gerechtigkeit, wenn Leute Fehler machen, dass man sagt, überwegkommen, also dass man eine zweite Chance, eine dritte Chance, nochmal nachschulen und eher den Fehler vielleicht auch bei sich suchen und nicht immer sofort bei derjenigen Person, die den Fehler gemacht hat. Und das prägt uns schon sehr stark. So, das hat Grenzen, aber die sind sehr, sehr, sehr weit, die Grenzen, also bis wo wir gehen.
Aber das ist ja nicht aber, das, ergänzend das, das ist ja wunderbar. Ich glaube, Deutschland krankt ja auch so ein bisschen an Fehlerkulturen, ne? Dass wir das nicht so richtig hinkriegen,
Ja.
Damit gut umzugehen, weil nur dadurch kann man ja letztendlich auch die Mitarbeiter dabei halten, ne?
Ja.
Dass sie auch weiterhin sagen, was sie denken
Ja,
und
das ist aber eine Kultur, die zu kreieren. Da muss man auch nonstop weiter an sich arbeiten. Jetzt bin ich 54 inzwischen und habe immer noch, ertappe mich bei Situationen, wo ich nicht so reagiere auf ein Problem, wie ich reagieren möchte in der Theorie,
Ja.
sondern vielleicht zu schroff in dem Moment. Und
Ja.
das führt natürlich dazu, dass derjenige sagt, oh nee,
Ja,
das kann er
verstehe
gar
ich.
nicht gut ab, das lasse ich beim nächsten Mal lieber
Ja, verstehe
irgendwie.
ich. Ja.
Und dann bin ich aber inzwischen wenigstens so weit gekommen, dass ich dann auch zum Hörer greife und sage, sag mal, das war vorhin scheiße von mir, die Reaktion, sorry dafür, vergiss das mal, danke, dass du mir das gesagt hast. Aber das hat gedauert, also
Ja.
Jahre hat das gedauert, so einigermaßen dahin zu kommen.
Ja, ich glaube, das ist total lohnenswert, daran zu arbeiten. Das ist einer der ganz großen
Ja.
Themen, die auch die ganz großen Unternehmen haben, ne? Die letztendlich ja auch angewiesen sind, dass ihre
Ja,
Mitarbeiter
aber auch im
Führungskräfte.
mittleren
Ja,
Management,
klar,
also so bei
absolut.
uns, auch dass dort die Leute dann auch ihren Vorgesetzten dann wiederum Probleme sich trauen, weiterzugeben, nicht so
Ja, total,
abgewatscht werden
total,
können.
total.
Und das ist, also da, wir haben das Problem erkannt, aber ich sage nicht, dass wir jetzt perfekt darin sind, aber wir wollen gerne besser sein, ne?
Kommen wir mal zu diesem Brief zurück, den ich vorhin geteased habe. Da gab es einen Brief 17 Seiten lang, ganz schön lang, ne? Der kam von Ihrem Papa.
Ja.
Was stand da drin?
Im Wesentlichen so die Geschichte Flucht, Gründung, Schwartauer Werke, und so weiter, so ein bisschen so, was ich da eigentlich erzählt hatte, vielleicht ein bisschen ausgeschmückter. Mhm. Und dann kam mein Vater aber irgendwann so zu dem, hat er mir ein bisschen erzählt, so in der, das ist, war wirklich bewegend, weil man kriegt man von seinen Eltern mal einen Brief, also so gut wie nie eigentlich, ne? Aber man kann damit was erreichen, weil man kriegt natürlich, man kann seinen Kindern damit im Grunde genommen signalisieren, du, das ist mir gerade echt wichtig. Mhm. Also, und man liest es dann natürlich auch. Ich war 21, im Dezember 91 war das.
Ah ja.
Und weil steht oben drauf 1291 auf diesem. Und dann kam er so allmählich zu dem Thema, in der Landwirtschaft war es ja so, inzwischen ist nicht mehr ganz so ausgeprägt, aber war es wirklich so, dass die Kinder, insbesondere die Söhne, zurück in den elterlichen Betrieb kommen, gefälligst, also um den zu übernehmen. Ne? Ja. Da gab es oftmals gar keine Diskussion. Ja. Ne? Aber mein Vater war ein moderner Mensch, der gesagt hat, so pass auf, das wollen wir nicht so machen, weil ich musste mit meinem Vater zusammenarbeiten und das ist für Familien manchmal nicht das Beste, was man machen kann. Mhm. Wir verstehen uns gut, mach du dich selbstständig.
Ja.
In Mecklenburg-Vorpommern.
Ja.
Ich habe eine Idee, wie und so weiter. Und hat dann auf den letzten beiden Seiten von diesem Brief, das hängt bei mir im Büro, ich sage heute Bankern, wenn wir darüber sprechen, sage ich, Leute, so sieht ein gescheiter Businessplan aus, da muss man kein Buch für schreiben.
Ja.
Einfach mit der Hand zwei Seiten, Aufbau eines Bärenobstbetriebes in Mecklenburg-Vorpommern.
Okay.
Dezember 91 und dann so bla 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 und rechte Seite, wie viel Geld ich dafür brauche, 576.000 D-Mark. Und da war ein Satz drin auf der linken Seite von diesem Klammer auf, die endgültige Betriebsgröße wird durch die Absatzmöglichkeiten bestimmt. Genial, kann man sagen.
Kann man übernehmen bis heute, ne?
Ja. Total, fast immer.
Ja. Ja. Genau, und der hat dann sozusagen so einen Impuls gegeben.
Das war der Auslöser und dann bin ich direkt damals, ach so, ich war in Polen auf der katholischen Universität, habe Polnisch gelernt. Das war so eine Schnapsidee, weil wir hatten ja damals so diese vielen polnischen Erntehelfer. Und dann, ich hatte ja auch nichts Besseres vor und bin dann da, war eine herrliche Zeit in Lublin, wo mich dieser Brief erreicht und bin dann direkt eigentlich von Lublin im Spätsommer 92 nach Rübershagen gegangen.
Hm.
Ja. Hab dann einen Wohnwagen gewohnt.
Und da ging's
los. Da, wo jetzt der Erbhof ist.
Ja, cool. Ja. Und Sie sagen, Sie haben Polnisch gelernt. Können Sie den nächsten Titel Polnisch anmoderieren?
Ja, klar. Misuchame Dzisiaj Radio Potsdam. I słyszamy dokładnie Smirek trifft. Nazywam się Robert Dahl. I teraz jest jedna piosenka. Benji, co ja bardzo lubię, Kendrick Lamar, DNA.
Radio Potsdam, Smürek trifft.
Willkommen zurück bei Smürek trifft. Heute Robert Dahl, der Mann hinter den Karls Erlebnisdörfern. Willkommen zurück, Robert Dahl. Wann haben Sie eigentlich Ihre letzte Erdbeere gegessen?
Heute Morgen. Ich bin letzte Woche Montag war bei uns in unserer Festscheune in Rübershagen ein Longevity-Salon. Mhm. Longevity ist ja das neue Mega-Bass-Modewort, also Langlebigkeit sozusagen. Mhm. Und es gibt zwei Professoren aus Rostock, Professor Walter und Professor Füllen, die an der Erdbeere sehr stark geforscht haben, der man nachsagt, also zwei Stoffe zu beinhalten, Quercetin und Fisetin, die dazu beitragen, den Alterungsprozess zu verlangsamen oder sogar in höheren Dosierungen zu stoppen. Und da wurde dann ein Vortrag gehalten. Wir haben das damals zwar selber mit begleitet und auch supported mit Erdbeeren und auch mit Geld, weil ich natürlich neugierig war, ob da was dran ist. Das Ergebnis war auch überragend. Aber dann haben die nochmal diesen Vortrag bei diesem Longevity-Salon gehalten. Und seitdem, das war letzte Woche, esse ich jetzt noch ein paar Erdbeeren mehr in der Hoffnung, dass das stimmt, was die erzählt haben.
Gibt es sowas wie ein Überhaben? Also jetzt kann ich die Erdbeere nicht mehr sehen oder sowas?
Nö, bei mir nicht. Ich bin immer so neugierig, weil es gibt ja so viele verschiedene Sorten.
Wie viel gibt's denn? Also bei der Kartoffel gibt's ja 4.000 bis 5.000, glaube ich, oder noch viel mehr.
Sagt man so 1.000.
1.000?
Ja.
Krass.
Ja. Und wir bauen jetzt im Moment so ungefähr 12 davon an. Und haben 40 in unserem Versuchsgarten.
Wie ist denn da das Casting? Also
wie entscheidet
man sich dann dafür 12 von den vielen
Geschmack,
Tausend?
Geschmack. Also wir haben diesen Versuchsgarten und Saskia, unsere Plantagenchefin, die pflückt denn die Sorten, die reißen von den neuen, dann kriegen die aber nur Nummern von uns, weil die teilweise so schöne Namen haben, die würden einen schon so ein bisschen positiv oder negativ voranstellen.
Ja, ne? Also die haben auch so Namen wie Linda bei den Kartoffeln.
Ja, und die heißt dann Lady Emma und dann denkt man, wow, wie romantisch, die schmeckt bestimmt lecker und so weiter. Ja. Also kriegen die ganz nüchtern Nummern und dann probieren wir die und müssen denen Schulnoten geben, also nach Geschmack, Aussehen, so das Schalenbild und so weiter. Und dann kristallisiert sich eigentlich immer sehr schnell eine sehr, sehr gute Sorte. Wir sagen immer, unser Maßstab ist, die müssen schmecken wie früher. ohne zu wissen, was das eigentlich bedeutet. Aber trotzdem hat jeder irgend so eine komische, vage Vorstellung davon. Irgendwie lecker, irgendwie aromatisch, irgendwie sehr erdbeerig. Und da haben wir so über die Jahre jetzt eigentlich wirklich tolle Sorten rauskristallisiert, aber sind natürlich immer noch weiter auf der Suche nach auch der Sortenspiegel, also vom Ablauf her, also ganz früh, mittelfrüh, früh, spät, sehr spät und so weiter, so dass wir die Ernte auch stretchen können mit leckeren Sorten.
Wie schlecht, wenn ich Ihnen jetzt die Augen verbinden würde und würde Ihnen so 3, 4 Ihrer Sorten zum Kosten geben, würden Sie rausfinden?
Ja, also ich würde jetzt auf jeden Fall, im Moment ist die Hauptsorte 1711. Jetzt sind wir langsam in den Übergang zur Sorte Malvina. Das ist eine unglaublich beliebte Sorte, sehr geschmackvoll. Nummer 1 ist Flair, also im Geschmack und auch in der Beliebtheit. Das ist die ganz frühe Sorte im Mai. Und doch, ich würde die, wir haben jetzt, wollen wir sagen, so in diesen neuen Stellagen-Erdbeeren, die so in der Höhe wachsen, da sind jetzt ein paar neue Sorten dazugekommen, die würde ich, glaube ich, jetzt nicht unbedingt auseinanderhalten können. Noch nicht, aber ich arbeite noch dran.
Wenn wir jetzt auf einer Gala wären und wir würden das Obst des Jahres auszeichnen, Sie müssten eine Laudatio halten auf die Erdbeere, so mal in 3, 4 Sätzen, was würden Sie sagen?
Ich meine, sie ist natürlich für viele auch sehr erotisch. Sie ist ja, sie ist rot, sie ist prall, sie glänzt. Wenn man sie aufschneidet, ist sie saftig, sieht gut aus und ist so für viele auch so ein Signal, dass jetzt wieder das Frühjahr losgeht und die dunkle Jahreszeit vorbei ist. Und es ist ja neben Rhabarber, wenn man so will, das Erste, was im Garten wächst. Und Erdbeeren schmecken besser als Rhabarber. Also insofern, und im Übrigen, in deiner Anmoderation hast du ja die Erdbeere so schön beschrieben, mit den Samenkörnern auf der oberen Schale, wenn man so will, auf dem roten. Das sind ja sogenannte Nüsschen. Die Erdbeere ist ja eine Sammelnussfrucht und kein Obst, sondern wirklich gehört zur Familie der Nüsse. Wie die Walnuss und die Haselnuss. Also kaum zu glauben. Also das andere, das Rote, was wir so lieben, ist die sogenannte Scheinfrucht. Die eigentliche Frucht dieser Sammelnussfrucht sind diese gelben Nüsschen auf der Oberfläche.
Das ist witzig, ne?
Ja.
Gerade im Supermarkt findet man das ja nicht unter Nüssen, sondern unter Obst. Ja, wenn man das abbiegt.
Natürlich,
ja,
natürlich.
Das ist irgendwie so ist auch, ja, ja, genau. Wir haben nur 60 Minuten oder vielleicht auch ein bisschen mehr, aber 1, 2 Sätze zur Erdbeerernte sollten wir nochmal machen. Nicht zuletzt, weil es ja auch so eine wichtige und anstrengende Arbeit ist. Mal so ein kurzer Überblick, wie viele Menschen arbeiten in der Erdbeerernte für Karls? Wann ernten sie und was ist ihnen bei Ernte, Transport und Verkauf das Allerwichtigste?
Also die Erntezeit ist eine immer nach wie vor, trotz aller Erlebnisdorfbemühungen und so, eine sehr besondere Zeit und auch eine sehr arbeitsintensive Zeit. Die beginnt ja Ende April inzwischen und geht bis Ende Oktober, also lange auch. Und in dieser ganzen Kampagne arbeiten ungefähr an der Erdbeerernte roundabout so 3.000 bis 3.500 Leute. Viele von denen auch in den Verkaufsständen. Weil ja die Verkaufsstände, wir haben jetzt 470 ungefähr davon, die sind ja mit mehreren Leuten besetzt, weil die ja oft 7 Tage die Woche geöffnet haben und auch viele von 6 bis 20 Uhr. Das heißt, also eine Person kann den gar nicht besetzen. Das müssen dann schon mal pro Tag 2 sein. Da gibt es nochmal eine Wochenendschicht und so weiter, so dass da teilweise bis zu 5, 6 verschiedene Personen einen Stand besetzen und da arbeiten viele, dann haben wir über 100 Fahrer, die Erdbeeren dahin fahren und natürlich die ganzen Erntehelfer, die auch oft nur 6 Wochen bleiben, dann kommen wieder neue aus Rumänien und so weiter und so fort, so dass das eben daher diese hohe Zahl stammt. Und ja, was ist da das Wichtigste? Das Wichtigste bei der Erdbeere ist bei uns kurze Wege, vorsichtige Behandlung der Erdbeeren, beim Pflücken schon, Legen. Mein Vater hat immer herrlich einen kleinen Reim sich ausgedacht. Legen und nicht schmeißen, pflücken und nicht reißen. Das heißt also, die Erdbeere ist eben eine empfindliche Frucht, die muss man auch mit Gefühl von der Pflanze entfernen, sonst hat man sofort Druckstellen und dann nicht in die Schale schmeißen, sondern wirklich ablegen. Dann beginnt ja der Transport der Kiste vom Feld ins Lager, vom Lager dann zu den Verkaufsständen und so weiter. Und unsere Schulungen, die wir so machen, auch per Video an unsere Verkäuferinnen und so weiter, die gehen, haben oft was damit zu tun, behandelt die vorsichtig, die Erdbeeren und so weiter, damit die erstmal heil bei dem Kunden in der Küche dann zu Hause ankommen. Also da geht's viel um kurze Wege und Frische. Ja, das ist das kleine Problem, was wir haben, dass diese sehr, sehr geschmackvollen Sorten, die haben leider auch die Eigenschaft, dass sie nicht so transportfest sind. Je fester eine Sorte ist, desto weniger schmeckt sie. Das ist so eine Korrelation. Und wir wollen natürlich die geschmackvollen Sorten, haben dann aber immer das Problem, dass sie sehr empfindlich sind.
Ja, krass. Und wenn sie dann in der Küche angekommen sind, kann man ja auch ein bisschen was damit machen. Ja. Mit der Kartoffel, ja, die hatte ich ja eben schon mal als Vergleich, kann man ja auch eine Menge machen. Bratpell, Salzkartoffeln, Chips, was auch immer. Bei der Erdbeere könnte man denken, ja, Marmelade und Kuchen. Aber Sie zeigen, da geht viel mehr, ne? Also man kann mit der Erdbeere schon einiges noch machen. Lassen Sie uns mal ein bisschen teilhaben an Ihrer Erdbeerwelt. Was ist denn da noch so?
Oh, wir haben ja inzwischen, also angefangen mal mit einer Erdbeerbratwurst, die ein Kunde von uns, der Fleischer ist, erfunden hat, wo wir am Anfang gedacht haben, der spinnt, aber dann haben wir das ausprobiert und seitdem, wie seit Jahren, ist das ein wirklich wichtiger Artikel für Karls, die Erdbeerbratwurst. Da ist ja nur so ein Touch von Erdbeere. Und Erdbeere an sich geht schon auch gut mit herzhaften Dingen zusammen. Jetzt unser Erdbeerdöner, der hat ja auch nur so einen Twist in den drei Soßen von Erdbeeren. Und ansonsten ist das ja ganz normal Kalbsfleisch, Chicken oder Gemüse-Döner. Aber dann in den drei Soßen ist ja halt dieser kleine Erdbeer-Twist drin. Und dann gibt es natürlich ganz viel alkoholische Getränke. Erdbeerlikör, Erdbeergeist, Erdbeer-Gin sogar und auch ein Erdbeer-Rum.
Dieses Spiel zwischen süß und herzhaft ist, glaube ich, ein ganz gutes, ne? Das kann man ganz gut aufnehmen.
Ja. Das gibt ja auch viele, gerade in der Mecklenburger Küche, ich weiß nicht, ist so dieses süß-saure, ist ein Riesenthema. Also so, ich mag das auch sehr gern.
Sie sind auch im Guinness Buch der Rekorde, ne?
Mit unserem Kaffeekampf. Das stimmt, ja.
Ja, genau.
Zweimal sogar.
Ich meine aber auch gelesen zu haben mit einer riesen Erdbeertorte.
Stimmt, das war 2001, als wir den Namen Karls eingeführt haben. Vorher hieß der Laden ja nur Erdbeerhof Rödershagen.
Naja.
Und dann haben wir mit dieser Namenseinführung haben wir die größte Erdbeertorte der Welt mal gebacken. 13.000 Stücke, meine ich, waren das.
Sie haben vorhin erwähnt, als Sie dann nach Rödershagen kamen, dann stand da im Prinzip so ein Mini-Bauernmarkt oder da ging das irgendwie so los, ne, glaube ich?
Scheune statt da. Ja.
Und gerade jetzt, wenn man so durch die Erlebnisdörfer läuft, ist es vielleicht ganz schön, sich nochmal vorzustellen, wie sah das so der erste Ort aus? Wie können wir uns das vorstellen?
Das war im Grunde genommen dieser allererste Ort 1992, war also ein 10 Hektar großes Stück Land an der B105, kurz vor der Ort Rödershagen, wenn man aus Horstock kommt, auf der linken Seite. Und da war ein Rapsfeld und eine gemauerte Feldscheune, die mit auf diesem Land drauf stand. Das gehörte zwei Familien, also jeder hatte 5 Hektar, denen wir das damals abgekauft haben. Und dann wurde, also ich hatte einen so einen DDR-Bauwagen, die sieht man heute ab und zu noch mal rumstehen, diese länglichen Alu-Dinger, die so ein bisschen eckig oben am Dach sind.
Hatten die nicht auch oben so ein Rädchen für Luft?
Ja, genau. Genau.
Hätten wir gerade gehört.
Und da war, in dem einen Raum habe ich geschlafen und in dem anderen Raum hatte ich so eine Art Schreibtisch stehen.
Cool.
Und ich weiß nur, als mein allererster Mitarbeiter, den ich eingestellt habe, Dietmar Engel, der ist immer noch bei uns, der war ein Jahr älter als ich damals, also ich war dann 22, er war 23 und dann kam er, also ich hatte eine Zeitungsanzeige in der Ostsee-Zeitung geschaltet, dass ich also einen Mitarbeiter suche. Und dann kam dieser Dietmar da an mit seinem Vater und stellte sich vor und die guckten sich natürlich um und dachten, ja, was soll das jetzt hier sein? Also ich meine, da steht so ein Wohnwagen auf dem Acker aber trotzdem ist er dann geblieben und
das haben war wir den noch, den Wohnwagen?
Den Wohnwagen, nein. Die sind, irgendwann haben wir die dann alle mal, es gab mal eine Phase, ganz am Anfang 1993, ach, das ist eine Wahnsinnsgeschichte, ich hatte ja 60 Erntehelfer aus Polen. Die wohnten im Wald, haben die gezeltet neben den Erdbeerfällen. Und dann hatten wir einen Wasserwagen von der LPG in Rödershagen organisiert zum Waschen. Und der Wald war dann auch gleichzeitig die Toilette. Das würde heute undenkbar. Damals war das so 1993 in der Erdbeerernte, also so lange ist es ja noch gar nicht her, da hat die Ostsee-Zeitung, das ist ja unsere Zeitung, begeistert darüber berichtet, was das für eine romantische Atmosphäre ist. Heute würde man mich wahrscheinlich einsperren, wenn das so wäre. Aber so war es halt einfach. Und dann wurde das Zelten aber dann doch 2 Jahre später untersagt. Und dann haben wir, dann kamen diese DDR-Bauwagen zum Zuge. Da hatten wir dann so eine Fläche gepachtet und hatten davon 110 Stück aus ganz Ostdeutschland zusammengekarrt. Und dann wohnten die, ich glaube, 3, 4 Jahre in diesen Wagen bis 1998. Und dann wurde auch das untersagt, weil dann gab es nämlich eine Richtlinie zur Unterbringung ausländischer Saisonarbeitskräfte und die Deckenhöhe passte nicht mehr in diesen Wagen. Und dann mussten wir unser schönes Hostel bauen, unser erstes.
Okay. Gab es also so eine Bauwagensiedlung. Aber ja. Dieser erste Bauwagen, das wäre natürlich toll, wenn man den noch irgendwo hinstellen könnte.
Oh, das wäre traumhaft. Ja, aber er hatte so einen Reseda Grün, hat mir den gestrichen, das weiß ich noch genau. Aber nee, es gibt den auf vielen Fotos, aber ja.
Wir hören mal wieder Musik. Ausgesucht von Ihnen. Wann hören Sie eigentlich Musik? Und wie? Also so nebenbei Kopfhörer unterwegs oder
also
so?
Ich fahre Fahrrad, dabei höre ich eigentlich immer Musik.
Da gibt's jetzt, habe ich gerade vor kurzem gehört, gibt's jetzt wohl so Knochenschallkopfhörer.
Ja.
Die setzt man sich sozusagen hier auf und kann beim Fahrradfahren sozusagen, da hat man die Ohren noch frei.
Und
gibt's
ist
jetzt?
Gut.
Also ich will
gehört. Aber man kann jetzt ja mal den neuen AirPods so auf so durchlässig stellen, so dass dieses Noise Cancellation aus ist, so dass man die Umgebung auch noch ein bisschen mitbekommt und so weiter. Weil ich kenne dieses Gefühl, wenn man plötzlich einen Schreck kriegt, dass hinter einem LKW, wenn man das gar nicht mitgekriegt hat. Und ansonsten ab und zu mal beim Autofahren, aber seltener, weil ich meistens dann mich mit was anderem
schicke. Und so klassisch mal mit Schallplattenspieler, mit einem guten Getränk?
Weniger, ehrlich gesagt.
Keine Zeit.
Ja.
Paul Simon mit Graceland.
Radio Potsdam. Smürek trifft.
In Rübershagen war der erste, jetzt sind mittlerweile 7 Erlebnisdörfer und ein Ende ist nicht abzusehen. Zudem wird hier Berlin weiter an was ganz Großem gebaut. Darüber spreche ich heute mit dem Gründer und Macher hinter dem Projekt, dem Unternehmer Robert Dahl. Am Anfang waren die Märkte und es lief ganz gut, aber irgendwann gab es nochmal eine Art Neustart. Ist das richtig?
Ja, das war eigentlich 2007. Diese Idee, ausgelöst durch einen kleinen Zeitungsartikel und ein Foto von einer Traktorbahn, die in Österreich am Neusiedler See in einem Freizeitpark stand, eigentlich diese Idee Erlebnisdorf, also so ein bisschen mehr als so Hofladen mit Spielplatz zu sein. Und das aus dieser Idee wurde dann eine Realität. Am 1. Mai 2008 haben wir dann das erste Erlebnisdorf in Rübershagen eröffnet, mit dieser besagten Traktorbahn.
So ging es dann los. Und Sie haben sich dann bei der ganzen Entwicklung der Projekte auch, habe ich gelesen, über die Suche von Adjektiven daran gearbeitet. Ne? Sie haben irgendwie versucht, dann so das Wertekonstrukt so aufzubauen. Es waren dann erst 80 und dann waren es 6.
Ja, wir hatten dann so meine Frau und meine Schwester und ich hatten da so zusammengehockt und waren eigentlich in einer sehr unglücklichen Phase und unzufriedenen Phase, weil Karl so irgendwie uns so ein bisschen entglitten war. So, es gab ja nur diesen Einladen, aber es war so ein Wildwuchs geworden, ohne Konzept.
Ja.
Und dann hatten wir eigentlich gemeinsam besprochen, wie würden wir gerne beschrieben werden, wenn ein Fremder das sieht.
Ja.
Und so sind diese vielen Adjektiven zusammengekommen und die haben wir dann nachher aber zusammengedampft auf das Wesentliche. Und dann waren es am Ende 6, die lauten liebevoll, großzügig, kreativ, authentisch, familiär und augenzwinkernd.
Das ist im Prinzip so der Leitfaden.
Ja, so die Leitplanken.
Und gab es darüber hinaus dann noch so eine Art Vision? Also wie soll das alles mal aussehen? Also gerade wenn man sich das jetzt mal so anguckt, die vielen Standorte, die Philosophie, die besonders vielen liebevollen Details.
Ja.
Ist das alles so nach und nach entstanden oder habt ihr so eine... Ja, wie so ein Bild vor Augen. Genau so soll das
sein. Ja, das hat sich jetzt in den letzten Jahren eigentlich immer mehr so verfestigt bei mir, als ich auch angefangen habe, dann auch darüber zu reden. Also ich habe zwei Sachen gemacht. Zum einen habe ich ein Karlsmanifest geschrieben für insbesondere Leute, die neu zu Karls kommen.
Das ist ja dann das zweite Manifest, das gab ja schon das Karls-Marx-Manifest.
Ja, das ist aber nicht von mir gewesen.
Also die ist auch ein Karls-Manifest.
Ja, ja, genau. Aber das ist unser kleines Karls-Manifest. Das ist, wo ich zum einen mal mir selbst, das war mir wichtig, die Frage beantwortet habe, warum wir das eigentlich machen, das Ganze. Und dann gibt es dort 22 Punkte, die wichtig sind, wenn man neu ist bei Karls, um zu verstehen, wie ticken wir eigentlich bei Karls. Da steht zum Beispiel, Punkt 5 lautet, Verbote sind bei Karls verboten. Und lauter solche Dinge stehen da drin. Und das ist das eine. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch öffentlich sozusagen darüber zu reden, dass ich gerne möchte oder dass es mein Ziel ist, dass irgendwann mal 2035 vielleicht niemand in Deutschland länger als 60 Minuten zu einem Karls-Erlebnisdorf fahren.
Das ist dann schon die Antwort auf meine nächste Frage, wie die Wahl der Standorte erfolgt. Ja.
Die Wahl der Standorte, die erfolgt natürlich nach so heute mit Hilfe von ChatGPT, dass wir irgendwie, wenn wir jetzt einen Standort angeboten bekommen, dann prüfen wir natürlich nicht nur, wie liegt der und ist er groß genug und kommt man mit dem Auto auf das Grundstück irgendwie drauf, sondern wie viele Menschen wohnen dort und wie viel machen vielleicht auch in der Gegend Urlaub. Und wenn ich meine in der Gegend, dann sage ich so 30, 60, 90 Minuten. Mhm. Weil Karls hat ja nicht so eine Ausstrahlkraft wie, sagen wir, der Europapark und das Phantasialand, wo Leute aus ganz Deutschland hinfahren, sondern die Erlebnisdörfer sind ja eher so ein Ausflugsziel, wo ich vielleicht eine Stunde mit dem Auto fahre, manche auch ein bisschen länger. Während dieser Standort, an dem wir hier gerade sitzen, das ist ja der einzige Karls-Standort, der so nach und nach doch zu was sehr viel Größerem ausgebaut wird, wo da schon unser Einzugsgebiet auf jeden Fall ganz Deutschland ist und auch die benachbarten europäischen Länder.
Und die Verbindung zu der Philosophie eben, wie sagst du, keiner soll länger als
60 Minuten.
60 fahren. Minuten, genau. Das ist letztendlich ja dann auch so ein bisschen ein Punkt, den man bei der Standortwahl dann auch berücksichtigt, ne?
Natürlich.
Genau.
Wir gucken natürlich, dass jetzt nicht ein Standort, der jetzt in Döbeln in Sachsen, da würden wir jetzt keinen Standort öffnen, der nur 45 Minuten davon entfernt ist.
Ja, genau. Gibt es eine Art Wunschstandort? Also möchtest du noch einen in New York oder in auf den Malediven bauen? Ich übertreibe ein bisschen.
Nee, wir sind ja jetzt, wir haben ja einen so einen verrückten Plan, da den verfolge ich ja sehr energiegeladen, ein Erlebnisdorf in im Landkreis Ventura in Kalifornien in Oxnard zu bauen.
Ach, wirklich?
Ja.
Cool.
Ja, das ist auch öffentlich und da arbeiten wir dran. Da haben wir lange um dieses Grundstück gekämpft. Mhm. In der Stadthalle von Oxnard vor 300 Bürgern musste ich da pitchen. Wirklich? Das war die Projektentwicklerin aus Los Angeles. Das
ist auch nochmal eine Extrasendung
wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. Und da sind wir jetzt wild dran und wollen also spätestens zur Olympiade 2028 das fertig haben. Am Hafen von Oxnard, direkt am Pazifik. Unten auf dem Grundstück, da grunzen morgens immer die Seehunde, die da liegen.
Das ist ja mega süß. Ja. Und das könnte ja dann der Anfang einer noch größeren.
Wer weiß.
Man weiß. Man weiß ja nie.
Können meine Kinder machen.
Reden wir noch ein bisschen über den Ort, an dem wir uns befinden? Welche Geschichte hat das Areal?
Ja, die ist eigentlich bewegt. Also da, wo jetzt das Erlebnisdorf ist, was es schon gibt, da war mal Deutschlands erster Militärflugplatz. Das war noch vor dem Ersten Weltkrieg. Hm. Also es war schon immer irgendwie sehr stark militärisch geprägt. Dann haben irgendwann die Nazis das übernommen, haben dann hier die Aller-Löwen-Kaserne gebaut gegenüber das Olympische Dorf. Das war also die Aller-Löwen-Kaserne wurde zeitgleich gebaut, 1936, also zur Olympiade dann fertig. Und direkt nach der Olympiade sind dann sofort hier die Soldaten rein. Und das war dann eine Riesenkaserne. Und die Döberitzer Heide, ein 4000 Hektar großes Naturschutzgebiet, war früher Truppenübungsplatz. Panzer sind da durchgeballert und Schießübungen und.
Da ist jetzt jemand drauf, ne?
Ja,
genau. Da ist jemand drauf, genau, um so einen Anfang. Und wir sitzen quasi jetzt in einem Kasernengebäude, könnte man sagen.
Genau. Direkt hier neben uns war die ursprüngliche Wache, also die Einfahrt zu diesem Kasernengelände.
Was sehen Sie, was ich noch nicht sehe hier?
Ich sehe hier einen unglaublich liebevollen Platz, der viele, viele Menschen in den nächsten Jahren anziehen wird, die hier wirklich unbeschwerte, traumhafte Zeit verleben in einem dieser Ferienhäuser, die hier entstehen oder in den Themenhotels, die einen Fahrradweg, Fahrradtour machen können durch die Döberitzer Heide oder sogar mit dem Fahrrad nach Berlin fahren können, auf Fahrradwegen bis zum Brandenburger Tor. Und das ist schon eine unglaublich schöne Lage hier.
Können wir noch ein bisschen ausschmücken, was hier so passieren wird?
Genau, also wir sind jetzt ja 2014, also vor nunmehr 11 Jahren wurde ja schon das erste kleine Erlebnisdorf, damals noch kleine Erlebnisdorf gebaut, dann Stück für Stück ausgebaut. Dann hat der Bürgermeister, eigentlich Holger Schreiber hier von der Gemeinde Wustermark, der immer noch Bürgermeister ist, der sehr stark dann an mir gearbeitet, sagen, ja, hier, Sie müssen das Kasernengelände kaufen. Und war ja auch, wenn man so will, ein Schandfleck. Und er hatte mich dann auch irgendwann so bei 2016. Mhm. Und dann haben wir angefangen, ein sogenanntes Raumordnungsverfahren, B-Plan-Verfahren. Das war eine riesengroße bürokratische Monstergeschichte. 8 Jahre hat es gedauert, 8 Jahre. Und jetzt haben wir das aber alles unter Dach und Fach und dürfen hier neben dem Erlebnisdorf Deutschlands ersten Bibi und Tina Freizeitpark bauen, von dem Berliner Verlag Kiddings, also für die, wenn man so will, wir haben die Lizenz. Daneben entsteht noch das Karls-Plansch-Theater, ein ganz toller, neu gedachter Indoor- und Outdoor-Wasserpark. Und dann das 1000-Sterne-Resort mit verschiedenen Themenhotels und Ferienhäusern. Und ganz im Westen von dem Gelände gibt es dann noch den Karls-Campus mit einem Hostel für unsere Studenten und noch 114 Wohnungen für Mitarbeiter.
Wahnsinn. Ein gigantisches Projekt.
Ja.
Gibt es auch eine Seilbahn?
Es gibt, erstaunlicherweise hatten wir mal in einer der insgesamt, glaube ich, 24 Masterpläne auch mal eine Seilbahn.
Da habe ich das gesehen.
Genau, und da ist auch diese Nachfrage oder so viel, bei so vielen Leuten ist es hängen geblieben, dass wir da bis heute, obwohl das schon 10 Jahre her ist, glaube ich, 8 Jahre der Plan, dass wir tatsächlich das zumindest jetzt im Masterplan erstmal mit drin haben, ja.
Das heißt, in Zukunft werden die Leute auch hier übernachten und hier Urlaub machen.
Genau. Es gibt ja inzwischen 2 Karlstadt-Orte, wo man auch Urlaub machen kann, also in Rümershagen und in Sachsen. Da gibt es tolle Themenhotels und wir haben da großen Spaß dran. Ich habe einen unheimlichen Faible für Hotels und so Hotelzimmer und die Ausstattung und die, wie das mit der Dusche und den Druck und die Handtücher und die Matratzen und Lärm und Licht und dieses Wohlfühlen und die Steckdose an der richtigen Stelle, um sein Handy zu laden, ohne Nervenzusammenbruch zu kriegen und all so Sachen, die man so als Hotelgast erlebt. Und da haben wir ein tolles Planungsteam und natürlich unseren Hotelverantwortlichen Matthias Freiheit und haben, wenn man so will, geübt jetzt einige Jahre und für diesen Standort hier.
Wenn man das alles hört, dann stellt sich unbewusst, dann kommt die Frage auch, wie schafft der Mann das alles?
Ja, wie schafft der Mann das? Ich bin so ein getriebener Typ. Ich habe keine Hobbys. Also ich habe sehr, sehr viel Spaß oft daran, was ich hier mache. Und finde, das ist wirklich mit Abstand der beste Beruf der Welt, also so sowas machen zu können irgendwie. Und macht das dauernd. Also wenn man so will, also immer wenn ich nicht schlafe, wenn ich wach bin, dann arbeitet mein Kopf oder irgendwie meine Hände an dieser Sache und meine Familie, meine Frau, so die supporten das eben auch gut. Wir reden einfach viel dauernd über Karls und über alles, was mit Karls zu tun hat.
Ja, cool.
Ja.
Sehr schön. Das ist das, was man jetzt in dieser Sendung, glaube ich, auch hören konnte. Ich konnte es sehen, diese Leidenschaft, die Aura. Tolles Gespräch. Vielen Dank. Wir sind am Ende angekommen und haben noch ein bisschen Musik vor der Brust. Wir können noch was hören. Die Eels.
The Eels. Da war ich mal in Berlin auf einem ganz tollen Konzert im Tempodrom. Und die haben auf dem neuen Album einen Titel, der heißt Deconstruction.
Das hören wir jetzt. Ich sage nochmal herzlich danke. Danke, dass ich das hier aus erstem Mund sozusagen hören durfte und jetzt auch an die Hörer weitergeben kann. Danke an den Ausblick, den Einblick. Danke für die vielen Geschichten. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie es jetzt nicht von Anfang an hören konnten, Sie können es nachhören. Wir haben eine Mediathek. Da hängt dieses schöne Interview drin. Für die nächsten Jahre können Sie sich gerne dann nochmal in Ruhe anhören, das, was Mürek trifft. Ich wünsche einen schönen Sonntag. Wir wünschen einen schönen Sonntag. Wir hören uns in einem Monat an derselben Stelle wieder. Bis bald. Tschüss.